ARD Sounds.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich spreche besonders gerne mit Menschen in diesem Podcast, die uns etwas mitgeben oder uns anders auf uns selbst oder auf das Leben blicken lassen. Heute zu Gast die Podcasterin Isabel Demirel.
Talk mit Thies.
Neurodivergente Frauen, wir haben ständig Angst zu versagen. Es gibt ja auch diesen Spruch im neurodivergenten Communities, dass wir sagen, frag nicht, was ich geleistet habe oder was ich kann, sondern was es mich gekostet hat. Wenn ich zu meinem Sohn mal Nein sage oder auch zu meiner Tochter und das passiert in der Öffentlichkeit, dann gucken wirklich alle, weil meine Kinder oft so reagieren, als wäre gerade vor ihren Augen ihr Hund überfahren worden. Also jeder ist wirklich in, oh Gott, was ist denn da? Hat die Mutter gerade ihr Kind geschlagen? Und ich denke mir so, nee, ich habe jetzt gerade nur Nein zum zweiten Donut gesagt. Also ich habe auch gedacht, so hey, meine Intuition, mein Mama-Gefühl generell, meine ganze Wahrnehmung kann ich in die Tonne kloppen. Ich bin komplett gestört. Ich habe meinem Sohn irgendwas angedichtet, was überhaupt nicht stimmt. Ich habe alle schalu gemacht. Was braucht dieses Kind gerade eigentlich? Was ist eigentlich gerade wirklich los?
Isabel Demirel ist Mutter und erlebt einen etwas anderen Familienalltag, denn ihr Sohn hat eine Autismusdiagnose und Isabel selbst ist ebenfalls mit ADHS diagnostiziert. Seit 2018 spricht sie in ihrem Familienpodcast Hi Baby über diese besonderen Herausforderungen. Sie spricht sehr offen über Erschöpfung, Scham, Wut, Überforderung und schafft es doch irgendwie positiv zu bleiben. Über ihren turbulenten, neurodivergenten Familienalltag hat sie auch in ihrem Buch Anders glücklich geschrieben. Darin erzählt sie, wie man als Familie trotz dieser Herausforderungen mehr Gelassenheit und Leichtigkeit in den Alltag bringen kann. Das sind alles hart erarbeitete Erkenntnisse. Wir haben uns in München getroffen und ich konnte sie ein bisschen dazu befragen, wie sie das macht. Diese Jahre waren schon auch wirklich hart, weil sie als Mutter gespürt hat, mit meinem Kind stimmt etwas nicht. Eine Diagnose wurde ihr zunächst verwehrt, obwohl sie überzeugt war, dass ihr Kind Autismus hat. Sie hatte so viel recherchiert und sollte sich dann doch geirrt haben, das hat sie erst einmal aus der Bahn geworfen. Am Ende gab es dann aber doch die Diagnose Autismus. Und dann wurde ihr eines klar, nicht das Kind muss sich ändern. Wie auch, sondern die Gesellschaft. Ihre eigene Haltung muss sie verändern und das gelingt ihr mittlerweile sehr erfolgreich und bringt dadurch deutlich mehr Leichtigkeit in das Familienleben. Und das Anderssein ihres Kindes, das hat sie sogar sehr viel über das Leben gelehrt, wofür sie heute extrem dankbar ist. Dass sie ihre Geschichte teilt, wird für viele andere Betroffene ein Glücksfall sein, weil manche Familien vielleicht schon früh verstehen, was mit ihrem vermeintlich verhaltensauffälligen Kind in Wirklichkeit los ist und vor allem, was es wirklich braucht. Ein sehr sympathisches, humorvolles, berührendes, auch wirklich beeindruckendes Gespräch, aus dem auch einige Nicht-Betroffene definitiv etwas mitnehmen werden, nämlich, dass wir selber die Macht in der Hand haben, indem wir unseren Fokus verändern, indem wir andere Worte verwenden, eine andere Realität damit schaffen. Es wird richtig spannend.
Ein Podcast von SWR3.
Guten Tag.
Hallo Christian, ich freue mich total, dass ich da sein darf.
Guck mal, wir hatten eine 70%ige Wahrscheinlichkeit, dass wir heute doch gar nicht miteinander sprechen können.
Wieso 70?
Habe ich bei dir bei Instagram irgendwo gelesen. Zu 70% kommt es anders, als man denkt bei dir.
Ach so, ja, das stimmt. Du hast total recht. Aber für so einen wichtigen Termin habe ich schon ein bisschen vorgesorgt. Also die Mama ist, die ist on call, on duty heute. Mein Mann hat das Handy auf laut neben sich. Und dann würde ich sagen, ist die Wahrscheinlichkeit heute für dieses besondere Treffen zu 98% gestiegen.
Gut, und so ist es ja auch eingetroffen. Wie geht's dir heute Morgen?
Also heute geht's mir richtig gut. Ich war gestern total unsicher und ich bin ja auch manchmal vor so Terminen, wo man dann nach München reinfahren muss, also wir zeichnen hier in München auf, bin ich super nervös und dann denke ich immer, und ich habe das jetzt schon so oft gehört, das ist auch sowas typisch neurodivergente Frauen, wir haben ständig Angst zu versagen. Und dann denke ich mir so, oh Gott, was wird der für Fragen stellen? Werde ich die beantworten können? Und dann kommt immer wieder so, muss ich dann so mein Hirn einschalten, Isa, das ist dein Buch, das hast du geschrieben, das ist dein Leben. Ja, was wird da denn jetzt wohl Schlimmes kommen können? Aber trotzdem war ich gestern total nervös. Nein. Und heute war es irgendwie dann, heute bin ich gut drauf.
Oh Gott, das ist so überflüssig, nervös zu sein. Aber manchmal gehört es auch dazu. Und jetzt fühlt es sich einfach nur gut an, oder?
Ja.
Fühlt sich einfach nur gut an. Ja. Also, wir wollen zunächst mal so ein paar Bilder natürlich haben, was es bedeutet, neurodivergente Kinder zu haben. Denn diese Eltern, und das hast du in der Vergangenheit selbst gefühlt, sind oft müde, sie sind überfordert. Zunächst mal, wie extrem kann so ein Tag werden?
Ich würde mal sagen, so extrem, dass man es sich tatsächlich nicht vorstellen kann, wenn man ihn nicht selbst lebt. Auch wenn man oft denkt, hey, ich bin voll empathisch, ich habe selbst 3 Kinder zu Hause oder ich habe 5 Kinder zu Hause und noch 2 Hunde oder so. Ich weiß, wie knüppelhart so ein Alltag sein kann. Ja, und trotzdem komm mal eine Woche bei uns irgendwie so mäuschenmäßig rein und schau mal zu. Es ist einfach ein anderes Level an Intensität.
Ja, gib mir mal ein Beispiel von heute. Mhm. Von heute, wo es dir natürlich auch besser geht mit all dem Wissen. Was wäre mal ein krasser Tag heute, der aber wirklich durchaus realistisch ist, weil er immer wieder so passiert?
Also heute ist so ein krasser Tag zum Beispiel, wenn ich mit unserer Tochter im Bett liege. Wir wechseln nämlich jede Woche.
Und du hast 2 Kinder, genau.
Genau, wir haben 2 Kinder. Beide sind besonders. Eines hat eine Diagnose, die andere ist einfach noch auch recht klein. Und mein Mann und ich wechseln uns tatsächlich seit 4 Jahren ab und schlafen im wöchentlichen Wechsel jeweils bei einem Kind im Bett. Ja. Denn Körperkontakt ist so ein Ding, ne? Nervensystemregulation, Körperkontakt super wichtig. Früher waren wir auch dieses Paar, das noch darüber gelacht hat und wir meinten, niemals, never ever werden wir aus unserem gemeinsamen Bett ausziehen wegen der Kinder. Also da haben wir auch die Augen gerollt. Jetzt leben wir seit 4 Jahren so, dass wir eigentlich keine Nacht zusammenschlafen. Und meine Tochter hat letzte Woche zum Beispiel 3-mal in der Nacht irgendwelche Themen gehabt. Ne? Die ist aufgewacht, 3-mal in der Nacht war ich mit ihr aktiv, auf Toilette nochmal eine Milch machen. Nee, die ist nicht richtig temperiert, die muss noch ein bisschen kühler. Ja, okay, jetzt muss ich aber nochmal aufs Klo. Mama, du hast nicht richtig geputzt. Und dann also bist du einfach viel wach. Mhm. Dann wacht der Große um 5.10 Uhr auf, ist auch recht früh. Und du denkst dir, Mist, ne? Wie viel habe ich eigentlich geschlafen? Wie viel REM-Schlaf hatte ich, gar nicht drüber nachdenken. Und dann bist du sehr eng getaktet, weil um 7.03 Uhr fährt der Schulbus des Sohnes im Dorfzentrum ab. Und wenn der Sohn dann um 6.55 Uhr, wo wir eigentlich wirklich los müssen, noch die Idee hat, dass er aber unbedingt jetzt dieses eine Kuscheltier für die Fahrt zum Schulbus braucht, mhm, und das nicht finden kann, weil die kleine Schwester das versteckt hat, dann kannst du dir vorstellen, was für ein Stresslevel ich bereits um 6.55 Uhr habe.
Und manchmal passt wahrscheinlich die Farbe der Socken nicht, oder?
Ja, das ist, ja, ja, ja.
Also meistens dann geht's gar nicht zur Schule.
Meistens legst du Socken hin, also bei unserer Tochter, ne? Nee, die will ich nicht und dann geht sie eben selbst zum Schrank und so. Aber das planst du ja oft auch einfach schon ein. Aber wenn dann so Sachen 3, 4, 5 Mal nacheinander passieren an einem Morgen und du bist halt so eng getaktet, dann bin ich schon auch mal recht schnell gestresst.
Okay, aber das sind ja auch nur die ersten Stunden des Morgens. Danach ist doch dann alles entspannt und ruhig, oder? Dann hast du doch einen guten Vormittag.
Und du, dann lege ich die Beine hoch. Also dann bestelle ich mir ein Säckchen vom Pflegegeld, das wir kriegen, und lass es mir gut gehen. Ja, das wäre schön, ne? Es ist in der Regel wirklich so, es gibt keine Woche, wo das so funktioniert. Du denkst, okay, die Kinder sind in der Schule und danach geht der Große in den Hort und die Kleine ist noch im Kindergarten. Und ich habe jetzt Zeit zu arbeiten bis 14 Uhr. Mhm. Und das passiert in der Regel, also wenn ich eine gute Woche habe, dann passiert es an 5 von 5 Tagen. Aber meistens ist es eben nicht so, weil irgendeines der Kinder psychosomatische Bauchschmerzen hat oder irgendwas passiert ist. Und dann musst du es früher abholen. Und dann fragst du, und wie war das Mittagessen, wenn mal ein guter Tag war? Dann heißt, ich habe überhaupt nichts gegessen, ich habe riesengroßen Hunger, ich kann jetzt auf gar keinen Fall so zur Logopädie gehen. Geht nicht. Und dann denkst du, ja super, also dann holen wir noch schnell was zu essen her in der kurzen Zeit. Also das sind so die, ja.
Es bringt ja auch nichts, dann sozusagen die starke Frau zu markieren und sagen, nein, jetzt wird es einfach so gemacht, wie ich das möchte. Das bringt ja in dem Fall nichts, ne? Oder einfach sagen, dann gibt es halt nichts zu essen.
Ich mache das natürlich auch manchmal, wenn ich gestresst bin. Das rutscht mir immer noch raus und gleichzeitig ist es halt immer eine schöne Erinnerung, weil du danach, wenn du das dann reflektierst, merkst, es hat 5-mal mehr Stress und Nerven gekostet, als einfach zum verdammten Lieblingsbäcker zu fahren und die knusprige, dunkle Breze rauszusuchen, die er sich jetzt gerade ausgeguckt hat.
Wir haben einen kleinen Eindruck, wie es heute sein kann. Jetzt gib uns ganz kurz mal 5 Punkte, die speziell, wenn du ein neurodiverses Kind hast, ein Kind mit Autismus, die quasi diesen Familienalltag prägen. Das, was Familien ohne ein autistisches Kind ebenso nicht kennen und auch nicht haben und wie du neidisch auf sie früher geschaut hast, bevor du es akzeptiert hast, bevor du selber auch angefangen hast, anders mit dieser ganzen Thematik umzugehen, was du auch heute vermittelst. Nimm uns mal in die Zeit, als du das alles noch nicht wusstest. Was sind so 5 Situationen am Tag, die herausfordernd sind?
Also das eine ist ja der komplett andere Schlafrhythmus.
Okay.
Das ist einfach dahingehend, dass das Hormon Melatonin bei neurodivergenten Kindern anders im Körper verstoffwechselt werden kann. Okay. Ja, das heißt, die können nachts sehr lange Wachphasen haben, die können sehr spät einschlafen, die können sehr früh aufwachen oder alles 3 auf einmal. Das finde ich zum einen so ein, wo ich dachte, das war so ein Schocker, ne, als ich Mutter wurde, mir dachte, was ist hier los? Wieso schläft dieses Baby einfach nicht? Warum ist es so unruhig? Das zweite ist ja auch diese Selbstregulation, dass viele Kinder oder Babys ja irgendwie auch mal so mit sich alleine sein können. Wenn du einen Rückbildungskurs zum Beispiel machst, ne? Ich hatte so einen Rückbildungskurs gebucht als Erstlingsmama mit dem Baby zusammen. Alle hatten die Babys neben sich auf so einer Decke. Und ich stand die ganze Zeit mit meinem Kind wippend im Arm, maximal gestresst, weil ich überhaupt keine Übung mitmachen konnte, weil das sich nicht ablegen ließ. Ernährung. Also bei uns gibt es nicht dieses, wir kochen ein Essen und alle Kinder essen das, sondern jedes Kind hat sensorisch einfach diese Besonderheiten, dass manches Essen wirklich nicht geht. Und ich kenne das von mir selbst. Ich war selbst so ein Kind. Daher kann ich das nachvollziehen, weil das ist, glaube ich, echt, all diese Dinge sind super schwierig nachzuvollziehen, wenn du es nicht kennst, aus eigener Erfahrung. Aber die haben ja eine Reizfilter-Besonderheit, ne, neurodivergente Kinder. Das heißt, wenn die eine Tomate essen, dann ist es ein Feuerwerk an sensorischen Dingen, die da anspringen, was bei anderen gar nicht erst passiert.
Okay, die schmecken, riechen manchmal bis zu 10-mal stärker als andere Menschen, ne?
Genau, oder auch die Konsistenz, ne? Dieses Gelee-artige, Galettartige bei der Tomate zum Beispiel, hat bei mir, bis ich 19 war, hätte ich allein bei dem Gedanken, hätte ich erbrechen können. So, ne? Und ja. Andere sagen, ja, was ist, also steckst dir doch einfach in den Mund, ist doch nicht schlimm, aber selbst in der Bolo muss dieser kleine Fitzel noch irgendwie so rausgekramt werden. Also das finde ich noch so eine Sache mit dem Essen. Freundschaften, dass die Kinder nicht einfach zu anderen Kindern gehen, dass du keine Playdates haben kannst, sondern dass du deine Nachmittage mit deinen Kindern alleine in der Regel verbringst und auch Hobbys nicht machbar sind, weil die überreizen. So beim Punkt 4 und Punkt 5 würde ich sagen, vielleicht auch dieses besondere, extreme Erleben von Emotionen. Dass, wenn ich zu meinem Sohn mal Nein sage oder auch zu meiner Tochter, und das passiert in der Öffentlichkeit, dann gucken wirklich alle, weil meine Kinder oft so reagieren, als wäre gerade vor ihren Augen ihr Hund überfahren worden. Also jeder ist wirklich in, oh Gott, was ist denn da? Hat die Mutter gerade ihr Kind geschlagen? Und ich denke mir so, nee, ich habe jetzt gerade nur Nein zum zweiten Donut gesagt.
Ja, das kann schon zu einem sogenannten Meltdown führen?
Ja, je nachdem, wie die Tagesform ist, na klar.
Und das dauert dann aber durchaus 1, 2, 3 Stunden, oder?
Es ist, glaube ich, individuell.
Ja.
Ich habe bei uns mal gemessen, das sind bei unserem Sohn meistens 20 Minuten.
Okay, und dann ist er wieder aufnahmefähig, dann beruhigt er sich wieder und dann kann man mit ihm reden wieder.
Ja.
Okay, weil ich habe schon gehört bei Freunden von mir, das dauert manchmal 1-2 Stunden. Da geht nichts. Wahnsinn. 2 Stunden lang.
Oh, Wahnsinn. Ja. Gott sei Dank. Also nee, es sind bei uns wirklich so um die 20 Minuten. Ich habe irgendwann mal angefangen, das zu stoppen. Und selbst das, also danach bin ich auch echt, da brauche ich dann auch nochmal 20 Minuten, um wieder klarzukommen oder 2 Stunden.
Durch die Auseinandersetzung mit deinem Sohn und all den Dingen, die du herausgefunden hast dann über die Jahre, hast du selber bei dir erkannt, ich bin auch neurodivergent. Führe diesen Satz fort. Geht eine ADHS-Frau in einen Gartencenter?
Wird sie danach mit einem so vollen Einkaufswagen rauskommen, dass wahrscheinlich das eigene Auto nicht reicht und mindestens eine Freundin angerufen werden muss, die noch herfahren und unterstützen muss, um diverse Bäume in ihren 40 Quadratmeter großen Garten einzupflanzen?
Was sagt uns dieses Bild, diese Geschichte?
Ja, es ist einfach schwierig, ne, zu planen, zu koordinieren, Größen einzuschätzen und auch wirklich so, also das ist ja, ne, das hast du wahrscheinlich bei mir auf dem Instagram-Account gesehen.
Ja.
Ich liebe Pflanzen, ich liebe Gärtnern. Das ist total meine Leidenschaft geworden. Und ich kann dann nicht so dieser logische Mensch sein wie mein Mann. Deswegen nehme ich den auch gar nicht mehr mit in Gartencenter, weil der sagt dann zu allem, Isa, wo willst denn du das noch hinstellen? Das ist doch jetzt egal. Das ist ein so, so schöner Baum. Schau mal, da finden wir schon Platz. Ich will ihn haben. Und alles andere ist dann plötzlich egal.
Man kann dich alleine eigentlich nicht einkaufen lassen. Er wird das versuchen zu verhindern, oder?
Du, ich verstecke inzwischen schon die Rechnungen vom Gartencenter. Ich zahle das immer schon mit meinem Geschäftskonto, weil er dann auch noch, der würde die Krise kriegen, wenn er das alles wüsste. Gut, dass er keine Podcasts hört.
Das ist aber wirklich gut. Isa, du selber wusstest schon früh, als Kind, als Jugendliche, dass du irgendwie anders warst. Wodurch?
Oh, das sind so, ne, weißt du, das ist immer so im Alltag so kleine Dinge, die dir ein negatives Gefühl geben. Ich war zum Beispiel die Einzige, die bis sie 15 war, nirgendwo anders übernachten konnte als zu Hause.
Ja, wirkt erstmal harmlos trotzdem noch.
Ja, war aber, also war mir total peinlich, war ein Riesenthema bei uns zu Hause. Meine Eltern, insbesondere meine Mutter, die eben nie irgendwo hingehen konnte, hat das wirklich mit aller Macht versucht, mich irgendwo mal unterzubringen. Bei der Oma, bei meiner besten Freundin. Und ich habe dann zum Teil so schlimme Panikattacken gehabt, dass ich mich übergeben habe bei der Oma, weil mich niemand abholen wollte. Dann war eben auch noch so eine Besonderheit meine Direktheit. Bin ich immer angeeckt.
Ach, witzig. Okay.
Ja, ich habe auch immer die Schwächeren verteidigt. Ich habe mich im Kindergarten mit älteren Jungs geprügelt, weil die zu irgendwelchen anderen gemein waren. Also ich hatte einen sehr starken Gerechtigkeitssinn. Und ich kann mit meinen Emotionen nicht zurückhalten. Also ich kann nicht diplomatisch sein, auch wenn ich das bei anderen total bewundere. Ich bin immer so... Also in meiner Familie hat man irgendwann gesagt, vor der Isa haben alle Angst. Die Freunde meines jüngeren Bruders, die hatten alle Angst, weil ich einfach so eine heftige, radikale Person war. Mit meiner Direktheit irgendwie.
Ja.
Da bin ich ständig angeeckt. Und dann hatte ich eben auch wirklich diese Besonderheiten beim Thema Schlaf und beim Thema Ernährung. Also ich habe sehr, sehr selektiv gegessen. Es war für meine Mama ganz dramatisch. Also das hat sie mir jahrelang immer wieder erzählt, wo ich denke, Mama, Trauma. So nach der Arbeit, die ich jetzt selber eben gemacht habe. Dann erkennt man es auch bei den eigenen Eltern.
Ja.
Und auch das Thema Schlaf. Ich war zum Beispiel in der ersten Klasse bei einer Psychologin, weil ich abends monatelang nicht mehr einschlafen konnte, weil ich durch dieses Schlaflied und wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Und ich dachte, ja, und was ist denn, wenn Gott nicht will? Dann sterbe ich in der Nacht. Und dann konnte ich nicht mehr einschlafen, weil ich Angst hatte, in der Nacht zu sterben.
Das ist total logisch, aus einer gewissen Sicht. Kann ich nachvollziehen.
Danke schön.
Ja. Und das eben alles ohne Diagnose damals.
Ne? Ja, es hieß halt, die stellt sich an. Ich komme ja aus dem Schwabenland. Das ist eine Drama-Queen. Das ist die Obermimose. Da denke ich, also Obermimose war immer das Wort, als ich geimpft werden musste und es nicht ging und auch nicht ging, als mich 3 Arzthelferinnen versucht haben, mit Gewalt festzuhalten und ich dann so um mich geschlagen habe, dass am Ende die Spritze unter der Hand mitgegeben wurde, damit es mein Vater abends zu Hause machen kann. Also nur solche Sachen.
Beim Arzt festgehalten. Ich nehme mal an, das ist ein Trauma, das dich bis heute verfolgt?
Ja, also ich finde es bis heute echt schlimm. Zum Beispiel dachte ich mir, hätte mir vor der Schwangerschaft jemand gesagt, wie oft man da Blut abnehmen muss, wäre für mich wirklich, wirklich ein Thema gewesen, das nochmal zu überdenken.
Ja. Ja. Was hast du für Strategien entwickelt damals, um eben klarzukommen, um nicht aufzufallen?
Ich habe eine innere Härte auch entwickelt. Also ich habe so dieses, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken, ihr seid mir alle egal. Ne, so dieses, das habe ich so entwickelt und dadurch wurde ich auch ziemlich aggro. Ich hatte so eine Phase, da war ich richtig, richtig böse und hatte diese Mauer um mich herum aufgebaut. Ich war unabhängig. Ich habe Abitur gemacht und bin dann erstmal für 2 Jahre ans andere Ende der Welt gezogen, weil ich überhaupt nicht mehr das Gefühl hatte, dass ich zu irgendwem und zu irgendwas gehöre, weil ich gelernt habe, eigentlich nur noch auf mich selbst zu vertrauen und mit mir alles so auszumachen.
Ja, wo bist du hin?
Nach Chile.
Ach, nach Chile. Okay.
Chile. Sorry, Hochdeutsch, Chile.
Chile, ja. Was habe ich gesagt?
Richtig, ich habe gesagt Chile und das
ach so.
Ist Dialekt.
Ah ja, ah, okay, ja, aber Chile. Ja, ich finde beides okay. Ja, sagst du Käser oder Cäsar? Das ist im Lateinischen noch immer diese Sache, Käser oder Cäsar.
Das Nutella oder der Nutella.
Du bist dann also ganz bewusst auch weit weg. Also
ja.
Das war eine bewusste Entscheidung.
Ja, ich wollte wirklich ans andere Ende der Welt.
Weil Neuanfang, keiner kennt dich.
Ja, und es war so geil. Ich habe dort zum Beispiel eine Lebensmittelallergie gegen Zwiebeln erfunden in Lateinamerika. Weil ich Zwiebeln nicht einfach in meinem Mund haben kann, ne? Sensorische Besonderheit. Und ich habe dort irgendwie, ich habe dort gesagt, hey, niemand kennt mich, es gibt nicht diese ganzen Vorurteile. Oh, die Isa schon wieder. Und es gab ja Wetten bei mir in der Familie, wann ich, nach wie vielen Tagen ich weinend anrufe und zurück will. Weil du erinnerst dich, bis ich 15 war, konnte ich nirgendwo anders übernachten.
Ja.
Und dann habe ich sogar verlängert, meinen Aufenthalt dort.
Guck mal, und du hast was erfunden? Also du hast
eine Lebensmittelallergie,
die es nicht gibt.
Nee, genau.
Also ich wusste nicht, ob sie dann tatsächlich entstanden ist bei dir.
Nee,
dann du hast
die
einfach
erfunden.
Für wen?
Für alle um mich herum.
Damit du die Zwiebeln nicht essen musst.
Genau.
Ja.
Weil wenn du eine Allergie hast, dann ist es okay. Dann wird es akzeptiert.
Es war nicht die erste Lügengeschichte in deinem Leben, vermute ich mal.
Nee.
Was waren die dreistesten, die krassesten Lügengeschichten, die du dir einfach ausdenken musstest, damit man dich in Ruhe lässt?
Oh Gott.
Denn das sind ja diese Vermeidungsmechanismen, ne, in die man automatisch kommt.
Ja, das ist eine krasse Frage. Also es ist ja auch so diese, also eine, die mich auch total belastet hat, war ja auch so dieses, oh Gott, du bist 13 oder 14 und alle um dich herum haben Beziehungen und du selbst fühlst dich noch überhaupt nicht so. Und dann habe ich auch mal erzählt, dass ich mit 13 meinen ersten Freund hatte, ne, so. Und dann, ja, das war im Urlaub. Und ja, wir haben uns schon geküsst und wir waren jeden Abend am Strand und haben uns geküsst und das war dann auch so anstrengend, weil du dann immer an diese Lügen auch denken musstest in jeder Situation.
Ja.
Also das war, glaube ich, sowas, was ich schwierig fand. Und ansonsten, also ich glaube tatsächlich auch so dieses Übernachtungsthema, wenn ich irgendwo dann, also Schullandheim oder ich war in der Ferienfreizeit und das war von morgens bis abends in den Sommerferien und ich habe das dort geliebt. Super coole Leute und dann bist du 14 oder 13 und dann gibt's diesen einen Abend, wo man so eine richtig coole Gruseljagd im Wald macht und danach übernachten alle zusammen in diesem Ferienheim. Und ich habe eben schon 4 Tage lang davor mir überlegt, wie mache ich's, ne? Also was täusche ich vor und was kann ich vielleicht auch mittags essen, damit die Lebensmittelvergiftung, die ich mir dann am Abend eingezogen habe, realistischer ist? Weil ich mich nicht traue, den anderen zu sagen, Leute, ich kriege gerade einfach Panik. In mir macht sich alles zu, weil ich möchte bei meiner Mama in derselben Wohnung sein zum Einschlafen.
Mhm.
Und ich bin 14 und eigentlich echt cool.
Ja.
Aber das geht nicht.
Mit Unsicherheiten, wenn du nicht weißt, was dich erwartet, kommst du aber ganz gut klar. Denn das ist ja auch bei von ADHS-Betroffenen oft, dass wenn irgendwas nicht nach Schema F läuft, nach dem, wie man es geplant hat, jede kleine Abweichung führt zu einer großen Unsicherheit. Aber nach Chile zu gehen, da war das Abenteuer im Vordergrund.
Ja, und da ist der große Unterschied, wenn ich das selbst plane, dann bin ich ultra spontan. Also ich bin diejenige, die immer diese spontanen Einfälle und Ideen hat. Das bin immer ich. Und wenn das jemand anderes ist, das ist eine ganz andere Sache.
Auch heute noch?
Ja.
Ach Gott. So, andererseits warst du aber natürlich ein Mädchen mit auch vielen Talenten. Du hast geschrieben, auch spontan mal das Zimmer orange anstreichen.
Ja.
Was sind denn das für Aktionen?
Ja, da hatte ich halt Bock drauf. Also das war irgendwie, da war meine Indien-Phase. Ich fand Indien total geil. Ich habe Bücher über Indien gelesen und das war alles so schön rot und orange und diese satten Farben. Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe gemeint, Mama, ich möchte heute das Zimmer orange streichen. Ja, Isa, aber wie jetzt? Wenn ich das jetzt hier wieder für mich gerade hochhole, ich bin so in der Rolle meiner Mutter, weil das ist ja mein Sohn. Das ist ja mein Sohn heute. Ja. Und du kriegst einfach als Mama, du kriegst diesen Schweißausbruch. Die Sirene läutet, weil du weißt genau, das Kind braucht das jetzt sofort. Und da hat meine Mutter noch so gemeint, lass uns das doch am Wochenende, da können wir in Ruhe zum Baumarkt. Ey, die hat sogar mitgemacht. Und ich so, nee, Wochenende? Hey Mama, das ist in 3 Tagen. Ja. Ich mach das jetzt, ich geh selber, ich fahre mit dem Fahrrad zum Baumarkt. Isa, der ist 12 Kilometer. Egal, Mama, hast du Geld? Jetzt warte doch mal. Und dann diese Enttäuschung, wenn die Mama nicht sofort die Schlüssel in die Hand nimmt und sagt, los geht's. Ne, so, das war hart als Kind, das auszuhalten.
Ihr seid aber gleich los dann.
Nee.
Es war Wochenende.
Am Wochenende sind wir dann los, aber da, also es war wahrscheinlich dann irgendwie so Mittwoch oder was, ja. Da ging es halt nicht.
Wie waren denn für dich diese 3 Tage?
Schrecklich.
Okay, denn das ist ja auch so eine Geschichte, typisch bei ADS ist dieses Impulsive.
Ja.
Machen.
Ja.
Ohne auch nachzudenken, sondern man muss es jetzt machen.
Ja.
Aber dann konntest du mit dem Nein ganz gut umgehen immerhin. Oder wurdest du Drama Queen?
Frag mal meine Mama. Ich würde sagen, ich habe das ganz okay gehandelt. Mhm. Aber meine Mama hat schon auch gemeint, ja, also ich bin ein wahnsinniger Dickkopf, weil ich habe dann ja auch alle möglichen Theorien erfunden. Aber Mama, wir müssen doch eh noch zum Supermarkt und dann gehst du doch einfach einkaufen und ich gehe dann nebendran. Weißt du, also ich habe dann auch, und genau so ist mein Sohn heute. Ich muss gerade echt schmunzeln, weil ich habe schon lange nicht mehr an diese Geschichte gedacht. Und ja, jetzt bin ich gerade noch mal so in dieser Rolle als Kind und das ist echt krass, diese Parallelen zu sehen.
Du hattest wahrscheinlich viel Fantasie.
Extrem
als Kind,
viel
oder?
Fantasie.
Man ja. Hast in deiner eigenen Welt dann wahrscheinlich.
Genau, ja, ich habe mit 13 ein Buch geschrieben, das heißt Unsichtbare Welt. Und da geht es um Bewohner auf Wolken und die wohnen in einer Stadt, die heißt Bukyi mit Bindestrich, B-U-K-Bindestrich-K-I-E. Und die Protagonistin heißt Flerisa Blütipus.
Flerisa Blütipus.
Ja, und das habe ich einfach mal einen Roman geschrieben, so in meiner Freizeit. Ja, das hat mir Spaß gemacht. Also auch in diese anderen Welten zu entfliehen und da alles auch nach meiner, ne, ich konnte ja komplett alles erfinden, so wie ich das gerne hätte.
Du bist dann ja auch Journalistin geworden, hast Journalismus, ich sage immer Journalismus, da gucken mich alle mal komisch an. Deswegen habe ich sofort korrigiert, Journalismus. Für mich ist immer Journalismus. Warum auch immer, aber Journalismus studiert. Welche Funktion hat Schreiben für dich gehabt?
Also Schreiben ist immer noch, also für mich, ich schreibe auch jetzt wieder Tagebuch, ist eins meiner Dinge, die ich getan habe, um anders glücklich zu werden. Und es steht ja auch auf, also ich habe ja so viele Listen in meinem Buch Anders glücklich für die Eltern, die da auch einfach solche kleinen Tools im Alltag vielleicht suchen, gesammelt. Und eins davon ist eben auch für mich wirklich Tagebuch zu führen, weil zum einen zentriert es mich, zum anderen kann ich Gedanken ganz anders reflektieren, wenn ich sie aufschreibe. Und es beruhigt mich wahnsinnig. Also dieses Schreiben, da bin ich in so einem Hyperfokus, da vergesse ich alles um mich herum. Es ist einfach wirklich so ein Ruhepol in dieser hektischen, stressigen Welt.
Abi hast du gemacht, super Abi, Journalismus studiert. Du hast ein Gedicht geschrieben, das sogar aufgeführt wurde.
Ja.
Ja, was war das für ein Gedicht? Wie hat sich das angefühlt für dich?
Also das war eigentlich der Aufruf, es war ein Schreibwettbewerb, man soll was einreichen für ein Theaterstück. Und ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Thema war. Keine Ahnung. Und ich dachte dann, ich schreibe das einfach in Gedichtform. Das fand ich irgendwie cooler, weil es war einfach nochmal ein bisschen schwieriger und da habe ich einfach Bock drauf gehabt.
Ich mach's nicht unter Shakespeare.
Genau, na, also ja, Shakespeare, das kannte ich vielleicht damals noch gar nicht, aber ich hatte immer so für mich selber auch diese Challenges,
ja. Weil
das macht halt Spaß. Das ist nochmal Adrenalin. Und Adrenalin ist ja das, was Menschen mit ADHS fehlt, was sie ja immer selbst produzieren wollen. Und dann habe ich das geschrieben ich glaube, das war damals über unsere Klassenlehrerin, die hat eben, war Deutschlehrerin und hat dann gemeint, nur hier ist ein Schreibwettbewerb, Sparkasse, wird dann die drei besten Stücke werden. Mach mir eine Szene, hieß das. Jetzt weiß ich's wieder. Mach mir eine Szene und dann gab's eben irgendwelche Anforderungen und die besten 5 oder 3 werden dann am Ulmer Theater aufgeführt. Von Schauspielern. Und da habe ich mega Bock drauf gehabt und ich habe das gemacht, ich habe das einmal runtergeschrieben, eingereicht und habe ja damit gewonnen. Und da gibt's heute noch eine CD-ROM, die habe ich erst letztes Jahr wieder ausgekramt, als ich die Wohnung meiner Mama ausgeräumt habe, weil die umgezogen ist. Und da ist die mir wieder in die Hände gefallen. Ich dachte so, oh krass, ey, da ist mir das auch erst wieder eingefallen. Ey, ich habe ja mal ein Theaterstück in Gedichtform geschrieben und es wurde aufgeführt. Verrückt.
Ja, und wie hieß dein Stück oder war das das Mitte? Nee.
Keine Ahnung.
Wie deins? Okay, das weißt du nicht. Ja. Sag nur kurz einen Satz, worum ging's?
Ich weiß nicht mehr. Nee, vergessen.
Okay. Also du hast die nicht angeguckt, die CD-ROM dann? Du hast die nur von außen angeschaut?
Ich habe sie in der Hand gehalten und habe dann da drauf gesehen, auch so meinen Namen und so und dachte mir, oh schön, muss ich mal angucken. Und habe es auf den Stapel gelegt zu den Dingen, die ich mal tun möchte und machen muss.
Ach schön. Wenn du bei dir selber heute heftige Reaktionen auf dein Kind zum Beispiel bemerkst, hast du ja irgendwann verstanden, das kommt jetzt gar nicht aus der Gegenwart, sondern es hat mit mir als Kind zu tun. Es ist das berühmte innere Kind in mir. Es sind Altlasten eben aus meinem eigenen Aufwachsen, als man auch noch keine Diagnosen hatte und ganz anders umgegangen ist mit der Verhaltensweise. Was sind das für Dinge zum Beispiel heute?
Meinst du jetzt Dinge, die mich triggern?
Ja, zum Beispiel, genau. Wo du im Nachhinein erfahren hast, ach guck mal, das hatte echt mit früher zu tun.
Also es war lange Zeit, und das war dann auch der Auslöser, warum ich wirklich gesagt habe, jetzt möchte ich eine Therapie beginnen. Stress, was die Pünktlichkeit anbelangt. Also wenn, es gab diese eine Szene, da wollte unser Sohn morgens partout nicht die Zähne putzen. Und ich bin so ausgerastet und habe ihn so angeschrien und habe dann auch noch versucht, mit Gewalt ihm die Zähne zu putzen. Und habe ihn dann irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, da war der noch im letzten Kindergartenjahr und da kam eben auch morgens immer dieser spezielle Bus, der Inklusionskinder auch wirklich vor der Haustür abholt. Und man dann von anderen Eltern hört, oh, den Luxus hätte ich auch gern. Ja, und der Bus ist halt getaktet, ne? Und das Kind muss schon dastehen, dann muss das einsteigen, weil dann geht's weiter zum nächsten Kind. Und solche Sachen stressen mich wahnsinnig, dieses Pünktlichkeitsthema. Ja. Und wenn dann das Kind da einfach so gegenschießt, ne, dann kam ich früher in extreme Stresssituationen. Und da habe ich zum Beispiel auch dann, also ich habe danach auch wirklich weinend meine Mama angerufen und habe gesagt, ich bin die schlechteste Mutter auf der Welt. Du willst nicht wissen, was ich gerade mit meinem Sohn gemacht habe und so. Und ne, habe das dann irgendwann reflektiert und gemerkt, für mich ist einfach dieses, was denken denn die Leute? Also es war gar nicht dieses zu spät kommen, dieses, wenn die Busfahrerin auf uns jetzt schon wieder warten muss. Alle Kinder warten, die Kinder, die jetzt noch abgeholt werden, die Eltern denken sich, ach ja, ja, die Demira ist mal wieder. Jetzt muss die ganze Schleife, alles verzögert sich, weil die Frau Demirel das mal wieder nicht in den Griff kriegt, pünktlich an der Haustür zu stehen. Mhm. Und dieses Ding, was denken die anderen über dich, ist ein Riesenthema in meiner ganzen Kindheit gewesen. Okay. Wie oft ich diesen Satz gehört habe, also Isa, jetzt stell dich mal nicht so an, was sollen die Nachbarn denken? Okay. Hör doch mal auf, so laut zu schreien. Wir müssen alle Fenster zumachen. Was denken die Nachbarn? Was denken die Verwandten, wenn du wieder mal in deiner Fantasiewelt lebst und mit dir selbst sprichst? Was denken die denn alle?
Mhm. Das ist schon fast zu einem Glaubenssatz geworden, oder?
Ja, das war ein innerer Glaubenssatz. Ja. Der ist auch, also das ist auch nicht so, dass ich die jetzt inzwischen komplett aufgelöst habe und immer freundlich, fröhlich grinsend durch meinen Alltag schweb. Nur ich bin halt auf dem Weg dahin und ich mache einfach verdammt viel, um es in die richtige Richtung zu lenken, weil ich eben irgendwann auch diesen Moment hatte, wo ich dachte, ey, so eine Mama will ich nicht sein und es muss Lösungen geben, wie es besser werden kann. Ich akzeptiere das nicht, dass es diese Lösungen nicht gibt.
Ja. Und dann, das habe ich bei dir bei Instagram dann ja auch gesehen, medizinische Eingriffe auch der harmlosen Art sind für dich ein Horror.
Ja.
Also
also dieses Ärztethema ist immer noch
Ärztethema.
Echt ein Horror.
Weil?
Weil da geht es um Autonomie und um Selbstbestimmung. Also alles, ich habe ja zum Beispiel auch Tattoos. Und Menschen sagen dann immer, wie, also tätowieren lassen kannst du dich, ein Kind gebären kannst du, also meine Tochter war eine Hausgeburt, ohne Schmerzmittel, ja, weil ich das selbst entscheide. Und wenn ich bei
und weil ADHS-Menschen sich das Adrenalin holen brauchen müssen irgendwoher, ne? Verstehst du? Nee, komm, Krankenhaus ist mir jetzt wirklich zu harmlos, wir machen das zu Hause.
Ja, wir machen die Hausgeburt. Aber ja, ich hatte auch echt eine traumatische Erfahrung mit der Geburt meines Sohnes, okay. Kommt auch noch so dazu.
Das war die Hausgeburt, ne?
Nee.
Ach, das war nicht die Hausgeburt.
Das war die Krankenhausgeburt. Das erste war die Krankenhausgeburt.
Das war im Krankenhaus, okay.
Das war echt schlimm. Mhm. Dann habe ich in der Schwangerschaft mit meiner Tochter gemerkt, da habe ich alte Traumatas und ich war ja da schon voll in der Traumaarbeit und in dieser inneren Kindheilung und habe dann auch wirklich so mit viel, ja, auch Psychotherapie. Ich war dann bei so einer speziellen Traumatherapeutin für Geburten und so. Irgendwann dann gesagt, hey, ich mache eine Hausgeburt. Und trotzdem ist es eben so, kleine ärztliche Eingriffe sind einfach schlimm für mich, ja. Weil Menschen an mir rumfummeln, die sind so nah und die machen meistens Dinge, ohne mir genau vorher Bescheid zu sagen. Ne? Und ich verstehe das. Also mein Bruder ist Arzt und mein Vater ist Apotheker. Die sind da, die sind so voll in, die rollen da immer nur mit den Augen und sagen, oh Gott, ey, wenn ich so eine Patientin wie dich hätte. Und trotzdem, ich kann das ja nicht ändern, auch wenn ich es voll verstehe. Und wenn ich selbst auch, ich würde auch ausrasten, ne, wenn da so ein super, super spezieller Patient ist, aber ich kann es nicht ändern.
Es ist das Ausgeliefertsein. Oder was ist es denn?
Also ja,
hattest du denn eine traumatische Erfahrung? Ich meine, du hast vorhin erzählt, du wurdest mal festgehalten von den dreien, aber reicht das für ein Trauma, das bis heute andauert?
Ja, und auch das ist nochmal ganz wichtig zu verstehen, dass bei neurodivergenten Menschen, wo das Nervensystem einfach deutlich sensibler funktioniert, wirklich auch Kleinigkeiten Traumata auslösen können.
Ich hatte gerade schon wieder vergessen, dass du ja eine ADHS-Patientin bist. Hatte ich gerade schon wieder vergessen.
Ja, aber hey, das ist ja, ich finde es auch voll schrecklich. Ich will das eigentlich gar nicht sagen, weil das macht ja Eltern noch mehr Stress. Dann denkt man auch noch, um Gottes Willen, also jede Kleinigkeit, also das Zähneputzen mit meinem Sohn, vielleicht habe ich da auch wirklich ein Trauma erschaffen. Und irgendwo muss man dann auch wieder runterkommen und sagen, hey, es ist halt nun mal Leben. Im Leben passieren einfach auch blöde Dinge. Und das Wichtige ist ja dann, dass man guckt, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Wie verbessere ich das in der Zukunft? Was nehme ich da für ein Learning für mich mit?
Was du also irgendwann verstanden hast, das ist nicht nur das Kind braucht Regulation, auch die Eltern.
Ja, insbesondere weißt die du? Eltern.
Ja. Beschreib mal dein Gehirn. Also finde mal ein Bild für dein Gehirn, wenn es so gefordert ist bei so einem stressigen Tag. Wie funktioniert dein Gehirn?
Also da würde ich sagen, stellst dir einfach so ein Europapark-Rust am Samstagnachmittag vor. Du stehst so mittendrin und du bist so dieses Maskottchen. Bing, 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 bam, bam. Eis tropft, Schweiß stinkt, Geräusche, Gerüche, Menschen.
Okay, das ist es. Okay. Oh, wo du jetzt gerade diese Geräusche machst. Du kennst es ja, wenn deine Kinder, also zumindest der Junge, Fernsehen gucken und du stehst selber in der Küche und der guckt Fernsehen. Irgendeine Vorabendserie oder Baumeister Bob oder was auch immer da gerade noch aktuell ist. Mich stressen total diese Geräusche und du hast die quasi gerade nachgemacht. Das ist ja. Und dann, wenn man das nur hört, dann denkt man, mit was befeuert man diese Kinder? Was hören die da gerade in diesem Moment? Ich finde diese Soundspuren von diesen Serien total krass.
Ja.
Total krass.
Und weißt du, ich habe das auch mal für mein Buch recherchiert, wie schnell inzwischen Zeichentrickserien die Frequenz wechseln bei Kindern. Das ist, glaube ich, alle Drittelsekunde wird das Bild komplett gewechselt oder so. Also es ist
okay, also
ein
du meinst,
Wahnsinn.
Okay, du meinst Bildwechsel.
Bildwechsel und Veränderungen. Weil wenn du ja heute, wenn du heute mit deinem Kind irgendeine alte Serie anguckst, Heidi, also die alten Heidi-Folgen oder Pippi, dann bemerke ich, wie ich beim Anschauen denke, kann ich jetzt hier auf 1,5-fache Geschwindigkeit machen? Ey, ich langweile mich. Okay. Und dann denke ich mir, boah, es ist ja schrecklich, oder? Wir sind das so gewohnt, es wird alles immer schneller, greller, lauter, extremer, drastischer. Und gerade diese Serien, also da spalten sich ja auch wirklich die Meinungen, gerade bei neurodivergenten Eltern. Ich glaube, es gibt viele Kinder, also Das höre ich immer aus der neurodivergenten Community, wo die Eltern sagen, hey, mein Kind braucht das, um runterzukommen. Und das braucht auch das Tablet mit sowas beim Essen und ohne isst es nicht. Und ich verurteile niemanden für irgendetwas, auch das habe ich inzwischen gelernt, wo ich nicht drinstecke, weil ich das nicht beurteilen kann. Bei uns ist es so, dass ich sowas wirklich verboten habe. Und die Kinder dürfen zweimal in der Woche Fernsehen für 20 Minuten und das war's, weil ich danach, zumindest bei meinen Kindern, bemerke, dass sie danach irgendwo ein bisschen am Rad drehen.
Es geht ja jetzt für die Familien auch mal darum zu verstehen, was überhaupt los ist mit meinem Kind, das von außen erstmal als verhaltensauffällig beschrieben wird. Du hast diesen Weg hinter dir und teilst natürlich all deine Erfahrungen mit. Zunächst mal bei deinem Sohn. Wann ist dir zum ersten Mal aufgefallen, es ist irgendwie anders als andere Kinder und anders, als ich mir das so vorgestellt habe und als es eigentlich sein müsste? Was waren so die Anfänge?
Also es hat wirklich schon angefangen, als wir aus dem Krankenhaus zurückkamen. Also das war wirklich auch schon so eine heftige erste Phase zu Hause.
Aber das ist noch ein Baby.
Ja, das ist noch ein Baby.
Aber Babys sind doch, bei Babys würde man noch nie von Verhalten sprechen, sondern Babys sind halt Babys. Da gibt's alles.
Da gibt's alles. Und wir hatten halt das extreme Ende auf einer Skala, ne? So von Schreibaby und Regulationsstörungen einfach. Also das war wirklich, alle waren ratlos. Zum einen hat mein Sohn, also jetzt mal als Beispiel, meine Brust, der konnte die Lippen nicht um meinen Nippel schließen und niemand hat verstanden, warum. Es hat einfach nicht funktioniert. Und das ist auch eine wirklich erfahrene Hebamme fast dran verzweifelt. Ich weiß noch, was die alles ausprobiert hat. Am Ende hat die meinen Sohn kopfüber an den Nippel rangeführt. Also wirklich, und ich lag da so rücklings auf dem Bett, dachte, also wie soll ich das denn nachmachen? Du schwebst doch jetzt mit meinem Sohn hier über meiner Brust an mich ran. Also die hat wirklich alles versucht, kann man sagen. Und es hat nicht geklappt. Und im Nachhinein, ich hatte dann so Stillhütchen bekommen und wirklich viel Training und viel Schmerz und Problematik damit. Und im Nachhinein ist mir das so klar geworden, aber wirklich erst so 6 Jahre später, als ich mich auch im Rahmen des Buchs mit eingelesen habe, so was sind denn diese ganzen Besonderheiten bei Kindern mit einer Autismusdiagnose? Ja, Körperwahrnehmung. Und das ist ein Riesenthema bei manchen Kindern. Die nehmen ihren Körper völlig anders wahr. Und auch manche sabbern dann noch.
Ja, was heißt, sie nehmen den Körper anders wahr? Also es ist unangenehm für sie, wenn sie berührt werden an bestimmten Stellen?
Auch, ja. Also ich versuche das jetzt aus der Außenperspektive, weil ich bin ja keine Autistin und ich kann mich da auch nur logisch versuchen reinzudenken. Und das ist super individuell. Deswegen ist ja auch die Diagnostik so schwierig. Ja, manche Kinder sind übersensibel. Andere sind untersensibel und andere brauchen deswegen super starke Reize, um den Körper wahrzunehmen. Das heißt, die flattern mit den Armen, die laufen auf Zehenspitzen, weil, und auch das habe ich erst Jahre später erfahren, niemand hat uns das erklärt, als wir ankamen, sagen, unser Sohn läuft immer auf Zehenspitzen. Irgendwann habe ich von einer Ergotherapeutin in einem Nebensatz erfahren, ja, das ist ja auch der Grund, warum die Kinder immer auf Zehenspitzen laufen, damit die ihren Körper besser wahrnehmen, weil der in Anspannung einfacher spürbar ist.
Okay.
Und es war auch so, ach, ja danke, wieso hat uns das denn nie jemand gesagt? Oder auch manche drehen sich dann total krass im Kreis. Es gibt so einen, kann man auf bestimmten Online-Shopping-Plattformen, findet man das zuhauf, diese Drehstühle für autistische Kinder. Okay. Das ist wie so eine kleine Achterbahn und dann drehen die sich damit, sitzen da so drauf und die drehen sich um sich selbst und so geht ihr nach oben und nach unten. Und das ist wohl der Shit bei ganz vielen.
Echt?
Ja, das bringt die Kinder einfach total zu sich und bringt die runter und reguliert die. Und auf der anderen Seite gibt's eben auch eine Überstimulation, dass man zum Beispiel nicht mehr angefasst werden will, dass man jedes Härchen im Pulli spürt, der Schuh drückt, hier habe ich noch irgendwie was am Pulli, was kratzt. Genau, es kann halt immer in beide Richtungen extrem sein.
Welche Sätze hast du denn gehört von deinem Umfeld, die dir einfach gezeigt haben, du wirst nicht ernst genommen? Und das sind Sätze, die wir möglicherweise auch mal gesagt haben zu jemandem.
Das sind ja auch alles gut gemeinte Sätze.
Ja.
Jedes Kind ist einzigartig und jedes Kind entwickelt sich anders und gib ihm Zeit. Das habe ich ganz oft gehört. Dann habe ich auch mal gehört, vielleicht förderst du ihn auch nicht genug. Ja, du hattest ja jetzt, ihr seid ja umgezogen, du hast wieder angefangen zu arbeiten. Vielleicht musst du einfach mal mehr Zeit mit deinem Kind verbringen.
Wer hat's gesagt?
Eine Freundin, die jetzt nicht mehr meine Freundin ist.
Okay, was hat dieser Satz bei dir ausgelöst?
Sehr große innere Selbstzweifel.
Okay, also es reicht ein Satz von außen und schon denkst du, bin voll die Versager.
Mhm. Ja, weil ja klar, wir sind umgezogen. Ich habe wieder angefangen zu arbeiten. Vielleicht hätte ich wirklich das Krabbeln jede Stunde, jeden Tag 3 Stunden trainieren sollen, statt jeden Tag eine Dreiviertelstunde.
Oh Gott.
Ne, so.
Ja. Okay. Und dann hast du aber nach und nach natürlich das Gefühl gehabt, Moment mal, ich glaube, so langsam liege ich mit meinem Gefühl, dass hier vielleicht doch irgendetwas diagnostiziert werden muss. Richtig? Ihr hattet monatelange Diagnostik dann. Und dann warst du bei einer Psychologin im SPZ.
Sozialpädiatrischen Zentrum. Da kommen Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten hin.
Genau. Und du hast gesagt, ich glaube, mein Sohn ist auf dem Spektrum unterwegs.
Mhm.
Und die hat aber zu dir gesagt, nein.
Ja.
Ihr Sohn ist kein Autist.
Ja.
Okay.
Auch das war, glaube ich, also wirklich auch so eine Art kleines Trauma nochmal. Also vielleicht übertreibe ich in den Ohren anderer, aber das war für mich so krass, das zu hören, weil ich 3 Jahre lang alle Menschen in meinem Umfeld damit genervt habe und immer recherchiert habe und gelesen habe. Und wenn dann, ich musste auch da, ne, ähnlich wie beim Gartencenter, diese Bücher, die ich mir dann gekauft habe über Autismus, die habe ich dann schon echt heimlich gelesen, weil mein Mann das gar nicht mehr sehen konnte. Jetzt liest die schon wieder, jetzt mach dich doch nicht verrückt. Auch das habe ich ganz oft gehört.
Ja.
Ne? Steiger dich nicht so rein, mach dich nicht verrückt.
Okay, so ja. Und jetzt sagt die also dir, das ist kein Autismus. Und diese Frau ist ja Expertin, das ist ja Fachpersonal.
Glaubt man.
Du bist nach Hause gefahren und was ging dir in dem Augenblick durch den Kopf?
Also es war wirklich eine Leere.
3 Jahre heimlich lesen auf den Kopf gestellt im Prinzip.
Genau. Also ich habe auch gedacht, so hey, meine Intuition, mein Mama-Gefühl generell, meine ganze Wahrnehmung kann ich in die Tonne kloppen. Ich bin komplett gestört. Ich habe meinem Sohn irgendwas angedichtet, was überhaupt nicht stimmt. Ich habe alle Schalu gemacht.
Schalu?
Ich habe alle verrückt gemacht.
Also Schalu, okay.
Schalu.
Kann ich noch nicht.
Wahrscheinlich ist es auch wieder schwäbischer Dialekt.
Schalu, auch dein Mann eben.
Ja, genau. Und ich bin dann auch echt nach Hause und habe mich entschuldigt. Ich meinte so, du, weil auch er saß ja auf heißen Kohlen, hey, was kam denn jetzt raus? Und ich meinte, du, nee. Also er ist sicher kein Autist. Es tut mir echt leid, dass ich das so lange, so intensiv irgendwie auch darauf beharrt habe.
Okay, oh Gott. Irgendwann fängt natürlich auch das an, die Beziehung zu belasten. Das war krass dann damals auch. Also.
Ja, das war krass, weil ich immer gesagt habe, du darfst mit ihm nicht so umgehen wie mit anderen Kindern.
Mhm.
Und mein Mann war halt so, ja, also das geht jetzt nicht, ne? Da müssen wir jetzt mal hart durchgreifen. So aber nicht. Und du tanzt mir nicht auf der Nase herum, ne? So diese alte Schule auch.
Ja klar, und auch konsequent bleiben ist das A und O von Erziehung. In der Regel.
In der Regel,
in der Regel, ne? Also von daher ist ja erstmal nichts falsch gemacht. Okay, und dann aber gab es eine Diagnose. Ich glaube, und das ist noch gar nicht so lange her, 3 Jahre oder so, ne?
Ja.
Ah, gut, wie alt ist er jetzt?
Ja, jetzt wird er 8.
Er wird 8, okay, vor 3 Jahren.
Mhm.
Gab es dann diese Diagnose, Autismus, Spektrumstörung. Du natürlich total erleichtert.
Mhm.
Welche Reaktion gab es von Menschen um dich herum, als du jetzt gesagt hast, es ist eine Diagnose, er ist Autist?
Diese Frage hat mir noch niemand gestellt, wahrscheinlich auch aus Angst.
Aha.
Ich hätte mir auch dann von diesen Leuten eine Entschuldigung gewünscht, weil ich wirklich viel gekämpft habe, vor allem auch im familiären Umfeld. Ich habe mich ständig gerechtfertigt, ich musste ständig unseren Sohn auch beschützen vor negativen Sprüchen von außen.
Mhm.
Und die Leute haben eigentlich eher geschwiegen. Also es war, die konnten damit nicht wirklich umgehen, viele haben sich tatsächlich auch zurückgezogen. Dann wurde ich irgendwie gar nicht mehr, wirst du nicht mehr angerufen, die Leute melden sich nicht mehr.
Okay.
Also es war echt ganz schön ernüchternd.
Es war ja einer der, wichtigen Wendepunkte auch in diesem ganzen Prozess, dass du dann gedacht hast oder dass du dann dazu übergegangen bist, deinen Sohn nicht mehr als defizitär zu betrachten.
Mhm.
Ab dem Augenblick hast du ja viele Dinge wahrscheinlich ganz bewusst auch nochmal anders gemacht, mit einem ganz anderen Selbstverständnis.
Ja, also ich habe ihn nie als defizitär betrachtet. Ich habe immer schon gewusst, also das ist ja das Krasse.
Ist auch ein hartes Wort, defizitär. Aber
heftig.
Wenn man denkt, mit meinem Kind stimmt irgendetwas nicht, was ja so eine ganz harmlose Formulierung ist,
ne,
ist ja das Gleiche im Prinzip. Defizitär klingt unglaublich falsch, aber hart. Ne?
Ja.
Okay.
Und genau, ich habe dann einfach auch, also diese Diagnose war so, als hätte ich plötzlich eine Landkarte in der Hand. Weil davor denkst du, okay, der ist anders, aber was ist denn nun anders? Ne? Hat er das, hat er das, hat er das, ist es das? Und dementsprechend kannst du dir nie sicher sein, ob du gerade auch richtig mit ihm umgehst. Und im Grunde sage ich jetzt im Nachhinein auch, eine Mama oder ein Papa, so gerade so die Erstbezugspersonen, können sich eigentlich immer sicher sein, wenn sie auf ihr Herz hören. Also wenn du dich wirklich mal, es klingt jetzt so abgedroschen, aber ja. Christian, das ist
und
eigentlich...
Und auch so riskant eigentlich.
Ja, aber das ist die Quintessenz wirklich. Also verbinde dich einfach nochmal mit dir selbst, guck dein Kind an und dann überlegst du, was ist gerade intuitiv, was braucht dieses Kind gerade eigentlich? Was ist eigentlich gerade wirklich los? Und dann brauchst du im Grunde nicht unbedingt die Diagnose, die brauchst du für vieles andere. Aber als ich die dann hatte, hatte ich eben auch die Legitimation, ne, nach außen zu sagen, nee, stopp, wir machen das hier anders.
Und werden anders glücklich, weißt du? Und du hast ja auch, glaube ich, geschrieben, den Satz, viele werden übersehen, nicht weil sie zu wenig können, sondern einfach, weil sie zu gut funktionieren.
Ja.
Ja, dieses auch, was wir von Menschen mit ADHS und so auch kennen, dieses nach außen hin wirkt das alles total super, weil man es alles ausgleichen kann.
Ja, wenn man also maskiert.
Maskiert. Genau. Viele sind ja gut in der Schule auch, machen super Noten, macht man sich doch keine Sorgen. Ey, guck mal, die hat ein super Abi gemacht, machst du dir doch keine Sorgen. Aber man kann es einfach ganz wunderbar maskieren. Und Autisten wirken von außen sehr oft ganz brav, weißt du, sie sind unauffällig und sie sind auch ganz vernünftig. Die schaffen alles, die schaffen das, ist auch so ein Satz. Ja, guck mal, die schreiben doch ganz gute Noten.
Genau.
Aber, und du kennst es selbst von dir und kannst es jetzt auch vielleicht bei deinem Sohn langsam nachvollziehen, was ist in Wirklichkeit innen los, wenn du das nochmal...
Es kostet dich wirklich enorm viel. Also und das ist es. Also es gibt ja auch diesen Spruch im neurodivergenten Communities, dass wir sagen, frag nicht, was ich geleistet habe oder was ich kann, sondern was es mich gekostet hat. Und ich finde, das ist auch echt so ein sehr wahres. Schön. Zum Beispiel, als ich jetzt das Buch veröffentlicht habe, ne, als Anders glücklich rausgekommen ist, Release Day, waren die Leute so, oh Gott, und wie fühlst du dich jetzt? Du hast das Buch rausgebracht und es ist so toll und du musst doch jetzt so glücklich sein. Die Wahrheit war, am Tag nach der offiziellen, ne, Veröffentlichung lag ich den ganzen Tag im Bett und hatte grippeähnliche Symptome. Und ich dachte wirklich, ich bin krank. Ich konnte nicht mehr. Das war so, ich habe bis dahin so viel geleistet. Und dann weißt du, du musst das noch tun, du musst das noch tun. Interviewtermine und Pressenachrichten und also so viele To-Dos, die da einfach noch anfallen, die man gar nicht sieht. Und es war für mich dann einfach die maximale Erschöpfung. Aber das sieht halt niemand.
Für die Eltern, die uns jetzt zuhören und sich auch ein bisschen unsicher sind, was ist mit meinem Kind los? Es ist wahnsinnig schwer, eine Diagnose für Autismus oder aber auch für ADHS zu bekommen. Da müssen so viele Punkte zutreffen. Das ist ein Prozess, der dauert, glaube ich, teilweise jahrelang. Ja. Mhm. Es ist eben wahnsinnig schwer. Deshalb, und es ist ja gut, wenn man sich dann wenigstens damit beschäftigen kann, aber vielleicht so 2, 3 Punkte, wo sollte ich als Eltern einfach mal aufhorchen und einfach mal überlegen, ob ich mich vielleicht näher reinarbeite in dieses Thema. Wenn ich was beobachte.
Also ich finde, soziale Interaktion bei Autismus ist schon sehr, sehr auffällig. Und das ist eben, es ist halt so wahnsinnig individuell. Also ich finde generell aufhorchen, wenn deine Intuition Alarm schlägt. Ich habe ja eine sehr große Community durch meinen Podcast, den es jetzt auch schon 8 Jahre gibt. Und mir haben in den letzten Jahren so wahnsinnig viele Mamas geschrieben. Und die kamen alle mit dieser ersten Intuition. Isa, ich habe mir deinen Podcast angehört, weil ich einfach auch finde, mein Kind ist anders. Immer wieder stoße ich mich an Dingen an und auf und ich weiß nicht so recht. Und die begleiten mich dann auch jahrelang und dann, erst gestern hat mir wieder eine geschrieben, dass sie jetzt die Diagnose für Autismus haben. Ich kriege eine Gänsehaut im ganzen Körper, wenn ich darüber erzähle, weil ich von ganz vielen einfach den Weg über Jahre hinweg begleitet habe. Und ich finde, die eigene Intuition, die ist unfassbar wichtig, ist auch echt ein eigenes Kapitel in meinem Buch geworden, wo ich nochmal Eltern stärken will, weil uns das ja auch gesellschaftlich abtrainiert wird, auf die Intuition zu hören. Und da zu sagen, wenn ich das Gefühl habe, da ist was. Du bist ja, als Mama willst du ja eigentlich, dass es deinem Kind gut geht. Und wenn du dann aufhorchst, dann hat es schon einen Grund. Das finde ich super wichtig. Und eben nochmal diese soziale Interaktion finde ich auch nochmal, gerade bei Autismus, einen wichtigen Marker.
Nun ist der erste Ansatz natürlich oft, das Kind muss sich ja verändern. Ne? Das ist ja immer so das. Ja? Kann es aber eigentlich gar nicht, das Kind. Was aber können wir verändern? Was waren so auch bei dir die ersten Schritte? Weißt du, du hast die Diagnose, ich weiß es jetzt Bescheid. Mhm. Es geht nicht darum, dass das Kind sich ändert. Wir als Gesellschaft, aber wir auch als Eltern, als Bezugspersonen, wir müssen uns ganz anders verhalten.
Und das ist ja schwierig, ne? Weil am liebsten willst du doch, dass sich draußen was verändert, ne? Dass sich dein Kind verändert, ist ja einfacher, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind.
Viel einfacher.
Es ist es einfacher, als dass du an dir arbeiten musst. Ja? Also man will ja immer gerne, dass die Veränderung im Außen passiert. So.
Ja.
Und diese Erkenntnis, ey, eigentlich liegt es an mir, die finde ich schon mal, die will man eigentlich nicht so gerne hören. Und bei
es liegt nicht an mir, aber ich kann zumindest etwas ändern.
Nein, nein, natürlich, genau. Aber es ist wirklich unser Blickwinkel. Also ich finde den eigenen Blickwinkel so wichtig, wie ich eine Situation betrachte. Und bei mir hängt es ganz oft auch damit zusammen, wie es mir gerade geht. Und es ist im Grunde, es ist so einfach, aber wie man da hinkommt, ist so schwierig. Bin ich entspannt? Bin ich gut gelaunt? Kann ich so vieles, so viel positiver betrachten? Bin ich gerade selber gestresst und genervt? Dann kann ich auch mich in Themen total reinsteigern und das ganz, ganz schlimm plötzlich finden. Und das ist immer so eine Frage, wie betrachte ich das jetzt? Was ist mir wichtig? Ja. Wo lege ich meinen Fokus drauf?
Ja. Nehmen wir mal Worte. Worte formen die Realität eines Kindes.
Mhm.
Wie auch übrigens die eigene Realität.
Immer.
Nicht nur des Kindes, sondern auch meine eigene Realität.
Ja.
So, wenn du also sagst, anderer Fokus. Gib uns mal fünf Sätze, fünf Wörter, fünf Haltungen. Mhm. Die du mittlerweile ganz anders formulierst.
Ja, also eins ist gerade auch total aktuell, weil ich es am Wochenende wieder jemandem erklärt habe. Du musst jetzt deine Schuhe anziehen, damit wir los können.
Mhm.
Ja, erstes. Da blockiert gleich mal was bei vielen neurodivergenten Menschen. Anders klingt doch schon, wenn du sagst, was brauchst du noch, damit du jetzt deine Schuhe anziehen kannst?
Okay.
Oder bei kleineren Kindern auch so, hey, willst du heute die Sandalen anziehen oder die Sneaker?
Mhm.
Ja, dann haben sie eine Entscheidungsfreiheit. Ich glaube, man spürt es direkt, wenn man diese Sätze umformuliert. Oder ganz, ganz einfaches Beispiel, nicht nur für neurodivergente Kinder. Lass das Glas bitte nicht fallen.
Ja.
Hey, Glas gut festhalten. Ne? Also das ist auch schon so, was Worte mit einem machen können, fallen lassen. Denk nicht an den Elefanten.
Nein, ist gleich ein Vorwurf. Du bist im Prinzip zu dumm. Ich rechne damit, dass du gleich das Glas fallen lässt.
Ja, genau. Oder das Kind stürzt. Och nee, jetzt bist du hingefallen. Oh Gott, ist das Fahrrad noch ganz? Hast du dir irgendwas getan? Als wenn du sagst, boah, du hast dich gerade super aufgefedert. Richtig gut abgestürzt. Geht's dir gut?
Ja.
So zum Beispiel. Was ich auch so, wenn man, also, ach, warte, da gibt's ein Beispiel. Der Junge ist so, das wird ganz oft auch zu meinem Sohn gesagt, so ein negatives Beispiel, wo ich dachte, oh, es nervt mich so krass, dass man das zu ihm sagt. Ich sag immer, er ist durchsetzungsfähig, er hat ein riesengroßes Durchsetzungsvermögen und viele sagen, er ist super penetrant.
Okay.
Also, ob ich jetzt sage, du bist penetrant oder ob ich sage, du hast ein riesen Durchsetzungsvermögen.
Ja. Yeah.
Ist irgendwie dasselbe, aber das eine ist was Positives oder der muss immer im Mittelpunkt stehen, der kann niemals still sein oder du sagst, der sprüht vor Energie, der ist total lebendig.
Ja.
Das ist was Positives und das andere ist was Negatives, aber es ist wahrscheinlich, also es ist vielleicht dasselbe.
Aber andere Formulierungen können wirklich alles verändern. Ich habe es auch letzte Woche erst gedacht, denn bei der Deutschen Bahn, ja, die ja oft verspätet ist, wird ja sicher permanent entschuldigt. Mir geht es schon so auf die Nerven. Wir entschuldigen für uns für diese Verspätung.
Ja.
Dann bin ich zufällig in der Tschechischen Bahn gefahren, neulich, auf dem Weg von Wien nach Berlin über Prag.
Mhm.
Und dann fährst du mit der Tschechischen Bahn und da gibt's auch Durchsagen auf Deutsch und die heißen aber, wir danken für Ihre Geduld. Das ist eine ganz andere.
Ja, super.
Es ist genau das gleiche Beispiel. Nur nicht, wir entschuldigen uns für die Verspätung, wir danken für Ihre Geduld.
Genau.
Komplett anders.
Ja, das ist so geil, oder? Also es sind so Kleinigkeiten. Und wenn man die dann kennt, finde ich, dann denkt man sich so, oh Gott, wieso habe ich es mir so lange so schwer gemacht?
Ja. Ach, Wahnsinn. Also du hast irgendwann verstanden, warum du in der frühen Phase als Mutter einfach so überfordert warst mit Reizüberflutung und Schlafmangel und so weiter. Hast auch zu dem Zeitpunkt wirklich nicht sehr wohlwollend auf dich selbst geschaut und dich als Versagerin ja auch selber gesehen, während andere Familien wirkten, als würden sie, ich glaube, du hast es so formuliert, lachend von Regenbogen zu Regenbogen hüpfen.
Ja.
Dieser Blick auf die anderen. Vergleiche. Wie oft passiert es heute noch, dass du dich mit anderen Familien vergleichst?
Das ist auch wirklich sehr abhängig von meiner Stimmung.
Ja.
Ja, also es ist immer noch so, dass ich immer wieder mal in Vergleichsmodus reinkomme. Und inzwischen ist aber der Unterschied, dass ich das bemerke und dann auch gleich mir sage, okay, Isa, das ist ein Anzeichen. Also inzwischen nehme ich das einfach als kleine Sirene in meinem Kopf, die mir sagt, du musst dich wieder besser um dich selbst kümmern, weil du fängst schon wieder an, dich zu vergleichen.
Mhm.
Und dann überlege ich, was kann ich mir jetzt Gutes tun? Wie kann ich die Woche ein bisschen entspannter gestalten, dass ich wieder ein bisschen Luft habe und auch mich dann wieder mehr auf uns fokussieren kann.
Aber man kann es sich antrainieren. Es ist wie ein Muskel auch.
Ja, und auch das ist, ne? Ja, das Coole bei unserem Gehirn, ne? So diese Neuroplastizität.
Ich finde dieses Wort so krass. Und ja, also ich habe es jetzt gelesen bei dir auch nochmal. Und da wurde mir nochmal klar, ne, je öfter wir eine Sache machen, desto mehr werden diese kleinen Trampelpfade in unserem Gehirn angelegt. Und weißt du, und je deutlicher ja. dieser kleine Trampelpfad ist, desto öfter beschreite ich ihn schon automatisch.
Ja.
Und das funktioniert, ne, mit diesen Worten. Andere Worte wählen, andere Perspektive einnehmen.
Ja.
Je öfter ich das mache, desto automatischer wird es nachher.
Es gibt da auch diesen kleinen Trick, dass du dich, wenn du schlechte Laune hast, dann musst du dich vor den Spiegel stellen und dich 30 Sekunden so richtig euphorisch anlachen. Und am besten noch so die Arme nach oben, so yeah. Und dein Kopf kann es einfach nicht unterscheiden, ob du das gerade nur machst, weil du bessere Laune haben willst, oder ob es tatsächlich so ist, dass du gerade voll happy bist und dann schüttet der Endorphine aus. Das ist halt so lustig. Und das sind so Dinge, das sagt dir natürlich niemand. Das kriegst du mit der Diagnose deines Kindes nicht irgendwie so einen Flyer. Machen Sie mal diese 5 Sachen jeden Tag und dann geht's Ihnen besser. Und man will ja auch nicht irgendwie noch mehr To-Dos im Alltag haben.
Mhm.
Und also ich habe halt versucht, ne, in meinem Buch Anders glücklich, verschiedenste Ideen und Methoden aufzuzeigen, weil ich durch meine Community auch weiß, dass bei jedem was anderes funktioniert. Also ich habe ein paar Sachen drin, die sind so ein bisschen psychologisch. Mhm. Dann habe ich ein paar Sachen drin, die sind auch spirituell mit Meditation und auch so Achtsamkeitsübungen und ein paar komplett praktische Dinge, wie dass du für dein Kind eine SOS-Tasche packst, die du einfach jederzeit mitnehmen kannst, wo Sachen drin sind, die es immer regulieren. Also was zum Essen, was zum Rumfitzeln, Kopfhörer, also so Kleinigkeiten, wo du weißt, ah, das tut dem Kind gut.
Okay.
Also auch solche Dinge. So, ich habe versucht, wirklich so einen Mix da reinzubauen.
Kannst du denn schon, also das Wort ist ja immer Meltdown, oder? Also so, dann ist so ganz krass. Oder ist Meltdown dann schon viel zu extrem formuliert?
Ja, Meltdown ist halt die Spitze des Eisbergs.
Du hast völlig recht, das ist die Spitze des Eisbergs. Wenn es aber darum geht, selbst zu regulieren, schaffst du das auch schon direkt in dem Augenblick oder muss man erst abwarten und kann dann regulieren?
Meinst du mich?
Oder nee, ein Kind jetzt.
Ein Kind. Nee, das kannst du direkt in dem Moment eigentlich. Und das ist auch wichtig.
Okay.
Also, dass du es, wenn du merkst, das Kind ist jetzt gerade in einem starken Gefühlsausbruch oder eben auch in einem Meltdown, ist es super essentiell, dass du am besten sofort koregulierst.
Okay. Festhalten, Essen geben.
Beruhigen.
Wirklich,
ja. Also ich habe immer für mich das Bild im Kopf, ich bin der Fels in der Brandung. Ich bin jetzt dein Ruhepol.
Ja.
Gar nicht so viel reden, gar nicht. Die meisten Menschen reden viel zu viel und machen viel zu viel und versuchen, das Kind immer abzulenken. Und das ist einfach alles viel zu viel, ne? Das Kind braucht nur das Gefühl, es ist okay und ich bin sicher.
Diese ganze Situation annehmen ist so wichtig, um dann auch den Alltag wieder zu genießen und das eben auch an schweren Tagen. Was sind 3 praxisnahe Tools, wie du sie auch gesammelt hast über all die Jahre, um diese Leichtigkeit auch an schweren Tagen in den Tag zu bringen?
Also ich habe ja tatsächlich mir so einen kleinen Notanker, hier, du siehst es, auf mein Handgelenk tätowieren lassen.
Stimmt,
weil ich das immer sehen kann.
Und der ist wirklich klein.
Ja,
der ist so klein,
ganz
klein und süß.
Genau.
Der sieht gar nicht aus wie ein Anker.
Das ist kein Anker, das ist mein mentaler Anker. Entschuldige.
Ich wollte gerade sagen, ich dachte ein Anker, ne? Weil Tattoos und Anker passt ja oft auch zusammen.
Ja, natürlich. Nee, also es ist kein Anker auf meinem Handgelenk, sondern es ist mein mentaler Anker. Das ist das Symbol, das universelle Symbol für Trust and Relax, bedeutet das. Ne? Und ich gucke das zum Beispiel immer an und denke dann so, okay, relax dich rein, du kannst es eh nicht ändern. Und ich habe dann oft so kleine Sprüche, zum Beispiel, dann ist das halt so. Mhm. Ne? Also wenn dann das Kind irgendwie, oder auch heute, wenn das Kind dann keine Zähne putzen möchte in dem Moment, anstatt es jetzt zu packen und loszuschreien und dann in den Kampf zu gehen, dann ist das halt so.
Okay, guter Satz.
So.
Das ist ein guter Satz.
Ja, diesen Satz. Oder auch wirklich für einen selbst, sich selbst zu regulieren. Da gibt es auch so kleine Übungen, die Schmetterlingsübung.
Okay.
Die steht gar nicht im Buch, aber
wie geht die?
Die umarmst dich selber.
Okay. Mhm.
Und dann machst du so, tust du dich so selber streicheln, links und rechts mit deinen Händen am Oberarm. Und das aktiviert automatisch deinen Sympathikus. Und das ist der Nerv, den Parasympathikus. Und das ist die Gehirnregion, die für Entspannung zuständig ist.
Und das Gehirn ist wieder zu dumm, um zu merken, ob das jemand anders macht oder du selber machst.
Nee, genau.
Ne? Fasziniert, ne?
Ja, umarm dich einfach mal selbst. Also es sind so diese kleinen Tools. Und wirklich ganz oft ist es bei mir wirklich so dieses, hey, komm mal raus aus deinem Äußeren, Isa. Diese ganzen Erwartungen, was ist denn so schlimm jetzt daran, wenn es jetzt so und so läuft oder wenn es jetzt so und so ist?
Ja. Oft ein Satz, der auch ganz gut hilft, wenn man denkt, oh Mist, das ist jetzt schief gelaufen, Mist, ich habe den Zug verpasst oder so. Was ist das Schlimmste, was passieren kann?
Ja.
Und wenn man sich die Frage stellt, dann kommt man ganz schnell zu einem Ergebnis, okay, das Schlimmste, was passieren kann, ist das und das. Und wie schlimm ist das? Naja, eigentlich gar nicht schlimm. Okay.
Voll, ja.
Was ist das Schlimmste? Du kommst 10 Minuten zu spät, bla bla bla, man guckt dich ganz komisch an. Aber das ist schon das Schlimmste.
Total, weil das zeigt ja dann auch deinem Nervensystem, es geht nicht darum, vor dem Säbelzahntiger wegzurennen, weil das ist ja noch dieses alte Steinzeitgehirn, das wir haben, sondern es geht darum, dass du vielleicht 10 Minuten zu spät kommst.
Ja. Was ganz wichtig ist im Umgang mit all diesen Schwierigkeiten, das ist Humor. Den habt ihr bei euch in der Familie. Humor bringt Menschen zusammen. Humor hat was Verbindendes. Humor entlastet. Humor schafft ja auch Resilienz, heißt es immer. Du hast eine schöne Formulierung. Humor ist Liebe in Bewegung.
Ja.
Das ist ein Satz. Okay. Wann, in welchen Situationen habt ihr Humor auch ganz bewusst eingesetzt?
Also ich versuche oft dieses, also soll ich jetzt weinen oder lachen? Ne? In diesen Momenten, wo ich kurz davor bin zu weinen oder zu schreien, dann versuche ich wirklich ganz aktiv zu sagen, nee, ich nehme es jetzt mit Humor. Ja, irgendwas geht zu Bruch. Also ständig. Mein Gott, wie viel Sachen geben wir uns zu Bruch? Irgendwas wird verschüttet. Der Kaba auf dem cremefarbenen Sofa, ne? Eine große Tasse Kaba. Das Kind hört nicht, du sagst, trink's bitte am Tisch, weil in der Regel klappt das dort besser.
Ja.
Sagst du, statt zu sagen, weil in der Regel kippst du es um. Ne? So, in der Regel klappt das besser am Tisch. Und das Kind sagt, nö! Jetzt ist Fernsehzeit, ich bin schon eine Minute zu spät, ich mach das jetzt hier am Sofa, zack, setzt sich hin und mit Schwall schwappt die halbe Tasse auf dein neues Sofa. Du könntest jetzt natürlich ausrasten, ja?
Ja.
Oder du fängst einfach an, das Putzmonster zu spielen, ne? Und dann, ich hab so einen lustigen Move, da werde ich so eine Krabbe, das ist einfach so eine Art, wie habe ich es im Buch genannt? Ein Krebs, der hüpft, so ein hüpfender Krebs. Und dann lachen schon die Kinder, wenn ich dann so ankomme. Okay. Und dann lockert es einfach die Stimmung auf, weil am Ende, es ist halt passiert. Shit happens, ja? Also gerade bei neurodivergenten Kindern mit ADHS, die verschütten einfach ständig was. Die machen es nicht mit Absicht. Die können nichts dafür. Es ist einfach eine andere Art der Körperwahrnehmung.
Mhm.
Take it easy, weil ansonsten hast du halt schlechte Laune.
Man muss sich aber selber programmieren, dass man auch wirklich zu diesem Move dann erstmal fähig ist und nicht automatisch anfängt zu schimpfen oder seinen Frust zu äußern. Ja, darüber, dass das Sofa jetzt schon wieder jeder vollgekleckert ist, muss man erstmal schaffen. Aber je öfter man es macht, desto besser schafft man es.
Wollte ich gerade sagen, hey, das ist ja ein Learning. Du kannst das Leben auch wie ein Spiel sehen. Dann sagst du, okay, heute habe ich es nicht geschafft, aber ey, die nächste Situation, die kommt vielleicht schon in einer halben Stunde und dann kannst du es nochmal probieren.
Das ist ganz gut. Und ihr habt auch einen Running Gag, wenn Kind Meltdown hat in der Öffentlichkeit.
Ja, das hätte ich am Wochenende schon wieder, habe ich schon wieder am Wochenende in Gebrauch genommen, weil das auch wieder den Humor reingebracht hat. Wir sagen dann immer so, ich gehe jetzt gleich mit meinem Hut rum und kassiere Trinkgeld für die Show.
Okay, das heißt, welcher Satz ist es? Mit welchem Satz gehst du rum?
Ich sag den nicht in echt, ne? Ich sag den einfach für mich selbst.
Ach, du sagst ihn für dich selbst. Ich hatte gedacht,
dass ich das echt mache, hast du gedacht?
Ja.
Oh, krass. Nee, den Mut hätte ich nicht. Danke fürs Zuschauen, Vorstellung beendet. Ja, das kam eben mit einer sehr guten Freundin, die hat ein schwerbehindertes Kind.
Ja.
Also hat jetzt keine Neurodivergenz, aber eben eine andere Art. Und die hat auch sehr häufig mit diesen Meltdowns in der Öffentlichkeit zu tun. Und wir tauschen, und ich finde, das ist auch so wichtig, ne, dass du so einen Menschen hast, den du findest, mit dem du dich über all das ganz ehrlich austauschen kannst und auch diese schlimmen Momente teilen kannst. Mhm. Wenn du mal wieder die Mama oder der Papa warst oder die Oma, ne, wer auch immer, die du niemals sein wolltest. Und dann jemanden zu haben, und mit ihr habe ich diesen Running Gag, ne, wo wir dann sagen, und bist du wieder mit dem Hut rumgegangen? Also so sagen wir es dann halt immer.
Ja.
Und das lockert halt einfach diese Schwere, diese Situation dann oft hat, auf.
Und ich habe gedacht, du hast es schon zu Menschen gesagt in der Öffentlichkeit.
Geil, vielleicht traue ich mich das alles. Vielleicht, wenn du mich in 3 Jahren nochmal interviewst, bin ich dann vielleicht auf diesem Stand, wo ich sage, ja du, ich bin reich.
Ja.
Du kannst mich jetzt auf Mallorca in meiner Finca zum Interview treffen, weil ich habe so viel eingenommen.
Ja. Es gibt ja Begegnungen mit Menschen, für die man unglaublich dankbar ist im Nachhinein, weil sie einen in gewisser Weise prägen.
Mhm.
Und du hattest mal eine Begegnung mit einer Dame in einer Sauna, mit einer älteren Dame in der Sauna.
Mhm.
Erzähl mir bitte nochmal von diesem Moment, denn die hat so einen schönen Satz zu dir gesagt. Echte Verbindung beginnt da, wo Erwartungen losgelassen werden.
Ja. Stell dir das mal vor, oder? In der Sauna.
In der Sauna.
Ja, und das ist halt so, also wir saßen in der Sauna und ich komme da rein, 2 ältere Menschen unterhalten sich schallend und lachend. Und dann sagt der Mann, oh, es müssen wir leise sein, da kommt jetzt noch jemand Drittes dazu. Und dann habe ich zu denen gesagt, nee, ist okay. Also normalerweise würde ich das jetzt echt doof finden, weil ich gerne die Ruhe in der Sauna genieße. Heute ist es okay. Und dann hat mich dieser Mann gefragt, und warum ist es heute okay? Das fand ich auch schon so cool. Der hat echt nachgefragt. Der war auch so präsent. Das ist so selten, finde ich, heutzutage. Und dann habe ich gemeint, ja, weil heute die Kinder bei der Oma übernachten. Und dann ging es einfach los und wir haben uns über Kinder unterhalten. Ah, Kinder, wie alt sind sie denn? Ist doch toll, dass die bei der Oma übernachten. Und dann irgendwie sind wir in dem Gespräch eben auch auf die Besonderheiten gekommen und dass ich mir das immer gönne jetzt mit der Sauna und mir das so gut tut. Und dann hat diese alte Dame plötzlich erzählt, dass sie viele autistische Kinder kennt, und die hat mir noch Geschichten, also ich meine, man kann ja gar nicht alles in dieses Buch reinpacken, hat mir jetzt auch von einem jungen Mann erzählt, der Pianist wurde, autistisch, wie die Mutter in der Kindheit mit diesem Kind gekämpft hat und am Limit war und wirklich immer gedacht hat, aus dem wird mal nichts, das wird ein einziger Sozialfall, und heute füllt der große Hallen als Pianist.
Mhm.
Und das sind so diese Schätze, wo ich denke, wow, wie cool ist das? Man kann das, wenn man diese kleinen, wilden Kinder sieht, die so aus der Norm tanzen, dann sind wir oft so in unserem stereotypen Denken und sind so mit diesem Mangeldenken, oh nee, ne, und Schule und das klappt nicht und das klappt nicht. Lass die ihren Weg gehen, am Ende finden die vielleicht auch das, in dem sie einfach glänzen.
Du hast Beppo Straßenkehrer aus Momo, hast du auch zitiert?
Ja.
Finde ich auch ganz interessant. Man darf nie an die ganze Straße auf einmal denken, verstehst du? Man muss nur an den nächsten Schritt denken, den nächsten Atemzug, den nächsten Besenstrich und wieder nur an den nächsten.
Ja, das ist eben auch eins meiner Tools.
Das hilft, ne?
Ja, ich möchte, das ist zum Beispiel auch, wenn ich jetzt überlege, ja, wird mein Sohn seinen Schulabschluss schaffen? Oh Gott, dann geht bei mir die Stresssirene los, ne? Dann kriege ich direkt Schweißausbruch, dann könnte ich jetzt direkt mich verkriechen im dunklen Zimmer und gar nicht mehr aufstehen wollen, weil mich das so stresst und mir so viele Ängste macht. Hey, darum geht es doch noch gar nicht, ne? Wie geht's ihm heute? Wie geht's ihm morgen? Step by step.
Ja.
Und die Schule, der Schulabschluss, welche Schulform? Und ich weiß, dass das ganz viele Eltern umtreibt und das ist total gerechtfertigt.
Mhm.
Wir sind so aufgewachsen, das ist unsere Gesellschaft. Und es hilft einfach, wenn man da wirklich so ganz bewusst, ja, sich so seine kleine Welt, so ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, Pippi Langstrumpf-mäßig, seine Oase bastelt mit lauter so kleinen Tools, um zu sagen, ich stress mich jetzt nicht ab. Nö, ich springe da gar nicht mit auf den Zug. Wenn sich alle meine Freundinnen gerade darüber unterhalten, wie sehr sie gestresst sind, ob ihre Kinder jetzt ins Gymi kommen, ne, so, oh Gott, und jetzt hier und die Lernzeit 4 Wochen, Tag und Nacht, wir können nicht ins Schwimmbad, ne, also Freibad heute, Wochenende geht gar nicht. klink dich aus. Komm gar nicht erst auf die Idee, dich damit zu vergleichen, da mitzugehen, sondern denk dir einfach so, hey, was ist mir wichtig?
Ja. Das sagt man auch für Ziele immer. Nie an das große Ziel denken, sondern immer nur an die realistischen Ziele, die kleinen Ziele. Schritt für Schritt.
Step by step.
Eins nach dem anderen. Und es hilft wirklich. So, und dann vielleicht noch der schönste Satz von Erin Hansen. Ich weiß gar nicht genau, wer sie ist.
Oh, den lieb ich. Ah, meine Lektorin wollte ihn mir rausstreichen, weil sie meinte, der ist zu ausgelutscht.
Nee, ich habe ihn noch nicht gehört. Schön. Was, wenn ich falle? Oh, aber mein Liebling, was, wenn du fliegst?
Oh, ich habe schon wieder Gänsehaut am ganzen Körper. Ja? Ich liebe diesen Satz.
Ja. Ja. Gruß an deine Lektorin. Das wäre aber wirklich ein Fauxpas gewesen.
Das wäre wirklich schade gewesen, oder?
Ja, der Satz ist wirklich gut, oder? Mhm. Der hilft dir auch im Alltag, nee, oder?
Das ist aus einem Gedicht.
Aus einem Gedicht ist der. Mhm. Das muss ich mir gleich mal raussuchen, das Gedicht.
Ja, weil das ist eigentlich die Quintessenz. Na klar kannst du fallen, na klar kannst du stolpern, aber hey, was ist, wenn du fliegst?
Wann in der vergangenen Woche hast du dir diesen Satz auch wirklich vor dir hergesagt und danach gehandelt?
Als ich darüber nachgedacht habe, ob wir das Jugendamt verklagen oder nicht.
Okay.
Ja, also, aber wirklich, tatsächlich, ja.
Warum?
Wir haben gerade Riesenprobleme mit der Beförderung unseres Sohnes von der Schule zum Hort. Ja. Und das Jugendamt hat da eine Pflicht, das ist ganz konkret festgelegt in Artikeln und so weiter, Behindertenrecht. Und es geht seiner Pflicht gerade einfach nicht nach. Und wir haben eine Riesenthematik gerade, unseren Sohn nach der Schule in den Hort zu bringen. Jetzt gerade sitzt er wahrscheinlich in einem anderen Bus und meine Mama muss ihn abholen und in den Hort fahren, um diese Uhrzeit gerade. Da habe ich mich auch gefragt, so lohnt sich dieser ganze Aufwand jetzt? Wir haben uns Rechtsbeistand geholt, weil einfach nichts passiert. Und dann habe ich mir auch gedacht, komm, ja, was, wenn das in die Hose geht? Aber was, wenn wir fliegen? Und was, wenn wir da dieses, was, es gibt doch immer diese Urteile, wo es heißt, dieses Urteil hat, wie nennt man dieses Urteil?
Präzedenzfall?
Präzedenzfälle. Und wir waren schon mehrfach bei diesem Jugendamt Präzedenzfälle, weil wir Sachen durchgesetzt haben, wo sie behauptet haben, nö, das sind wir gar nicht zuständig für. Wo ich dann recherchiert habe, danke an meine Community, die einfach der Knaller ist, weil die mir dann auch ständig solche Sachen schreiben und sagen, Isa, pass mal auf, nee, da hast du aber einen Anspruch und ein Recht, da lerne ich auch total viel. Und dann eben auch gesagt, okay, nee, wir setzen das jetzt durch, wir ziehen das jetzt durch. Mhm. Und wir stellen jetzt einen Eilantrag am Oberlandesgericht und verklagen das Jugendamt. Wow.
Aber es könnte auch gut gehen.
Oh Gott, ne? Ja, genau.
Es könnte auch gut gehen. Was du den Menschen mitgeben möchtest, das ist, wie sehr neurodivergente Kinder auch das Leben bereichern können. Das ist das, was unter allem steht natürlich. Denn dieses Kind, wenn man erstmal die Diagnose hat, es ist keine Belastung. Nein, du siehst dieses Kind sogar, wie du es geschrieben hast, als Lehrer.
Ja.
Wofür?
Also, mein Gott, ey, jetzt können wir eine neue Podcast-Folge starten.
Wir sind am Ende quasi.
Ja.
Aber ich dachte, zum Abschluss ist das nochmal so ganz schön, das mitzugeben.
Ja, also ich war vor meinem Sohn eine naive, oberflächliche, blöde Kuh, kann man fast schon sagen. Also wirklich, ich war so flach. Ich hatte so wenig Tiefgang. Im Nachhinein sage ich das über mich.
Ja.
Mein Sohn hat mich gelehrt, was Toleranz bedeutet, was im Leben zählt, was wichtig ist, was meine Aufgabe ist und was auch die Aufgabe von anderen ist. Auch dieses, weißt du, ich habe auch jahrelang versucht, immer die Sachen, die mein Sohn gemacht hat und die dann anderen Leuten missfallen haben, gerade zu bügeln und mich dafür zu entschuldigen und so. Und irgendwann denke ich, habe ich umgedacht und mir gesagt, hey, mein Sohn ist auch der Lehrer von den anderen Menschen. Die dürfen jetzt lernen, wo ist eigentlich meine eigene Grenze? Wo gehe ich mit? Wann sage ich Stopp? Wie will ich mit Kindern kommunizieren? Was will ich in der Gesellschaft irgendwie auch leben? Was ist mir wichtig? Also das ist schon, das kann man immer weiter ausweiten. Aber wenn man das auch so sieht und sagt, oh hey, jetzt hat mein Sohn mich gerade wieder gelehrt, dass es doch gar nicht so wichtig ist, ob wir jetzt 10 Minuten zu spät kommen oder nicht. Ne? Weil zählt das oder ist jetzt gerade wichtiger, dass wir miteinander in Verbindung sind?
Und die allerletzte Frage an Sie, Frau Demirel. Was möchten Sie Eltern von Kindern mit Autismus mit auf den Weg geben?
Herzlichen Glückwunsch. Um hier mal einen Interviewgast aus meinem Podcast zu zitieren, der selbst Autist ist, der Protagonist in Wochenendrebellen. auch war Jason von Jutta Zenka.
Das war Jason. Ah,
das
verstehe.
Ist der echte Wochenendrebell, der Junge mit den Fußballstadien.
Ach, krass,
das
wo
ist
der Vater
Jason.
Mit ihm wirklich alle Fußballstadien Deutschlands besucht
ja,
hat.
Ja, und auch immer noch.
Die immer noch, das immer machen noch. Die immer
ja,
noch.
Dem kann man auf Instagram folgen. Der ist eins von diesen schönen Beispielen. Kinder mit Autismus, wo alle sagen, hey, der gehört auf die Förderschule, den kannst du einfach vergessen. Der studiert jetzt auch, glaube ich, Quantenphysik oder das Universum. Also völlig krass. Und der hat mir diese Antwort auf diese Frage gegeben und meinen herzlichen Glückwunsch. Kind ist Autist.
Schönes Schlusswort hier. Isabel, danke dir für diese Begegnung und all die Einblicke in euren neurodivergenten Familienalltag, wo ja wirklich ordentlich was los ist. Aber mittlerweile kannst du eben auch anderen ganz viel mitgeben, die von Anfang an Dinge anders machen können, als du es noch machen musstest.
Ja, weil, wisst ihr, der Alltag ist einfach so hart und wenn wir da zusammen anpacken und uns gegenseitig unterstützen, dann müssen wir nicht alle immer wieder bei Null anfangen.
Und das Schlimmste ist ja letztendlich für euch Eltern in dieser Situation, es ist alles unsichtbar. Kein Mensch sieht, was du leistest. Auch an mehr zum normalen Elterndasein. Ja. Aber wir haben ein bisschen Bewusstsein, glaube ich, dafür geschaffen und ein ganz gutes Gefühl dafür bekommen.
Familienleben jenseits der Norm. Vielen, vielen Dank, Christian, dass ich hier sein durfte.
Danke für heute und bis die Tage.
Danke dir, Christian.
Talk mit Tees.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Nee, Leute, keine Panik. Hier ist die Nachtigall.
Ihr kennt ihn, Udo Lindenberg, aber kennt ihr ihn wirklich?
Und es gibt demnächst einen Podcast, extrem empfehlenswert. Ne?
Darin lernt ihr ihn richtig kennen, den Panikpräsidenten, den größten Rockstar Deutschlands. Wir reisen durch Udos Leben, von der Provinz in Gronau bis nach Hamburg, von der Reeperbahn bis an die Berliner Mauer.
Ja, wir fahren die DDR.
Erzählen Geschichten, die noch keiner erzählt hat.
Wir sind alle stinkbesoffen dann, aber Udo nicht. Der konnte echt noch normal gehen und alles.
Mehrmals ist Udo fast gestorben. Wer hätte gedacht, dass er 80 wird?
Sein Geburtstag ist schon irgendwie auch ein bisschen witzig, ne? Da habe ich ja gar nicht mit gerechnet, dass man so ein Alter überhaupt erreicht. Also im Lebensstil.
Freunde erzählen schonungslos, was war.
Es war entsetzlich, es war traurig. Udo war eine Comicfigur, lächerlich.
Ich sag, was, du willst nicht mit mir reden, du bist ein Wichser. Und leg auf.
Und ihr seid dabei, als Udo so hoch fliegt wie nie zuvor.
Das ist einer der ganz, ganz großen Songs, der in die Geschichte eingehen wird. Das weiß ich jetzt schon.
Und nie zuvor ist jemand so zurückgekommen wie Udo Lindenberg. Ihr seid dabei bei einem großen Treffen der Panikfamilie. Udo nimmt uns mit auf eine emotionale Tour. Dort, wo sonst kaum jemand sein darf.
Das ist die geheime Panikzentrale. Nicht alle kriegen Zutritt und so.
Die Panikzentrale ist seine Suite. Die Suite ist sein Zuhause. Und dieser Podcast ist der größte, den es je über ihn gab.
Wer es nicht hört, macht sich strafbar.
Udo, ein Leben an der Grenze. Ein Podcast von NDR 2 für die ARD. Und wenn ihr das Ding schon abonniert habt, dann habt ihr alles richtig gemacht. Denn alle Folgen bekommt ihr hier ab dem 6. Mai in ARD Sounds.